Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, meine Damen und Herren, willkommen zum Nebelspalter-Anlass mit dem Frank Urbaniok hier im Glockenhof in Zürich. Schön sind Sie alle da. Schön interessieren Sie sich für das Thema Schattenseiten der Migration. Warum machen wir das beim Nebelspalter? Weil wir das Medium sind, wo Sie das erfahren, wo ganz viele andere Leute, Journalisten, auch Leute in der Öffentlichkeit, Politikerinnen und Politiker, nicht wollen darüber reden. Sie wollen darüber reden. Und wir wollen nicht mit irgendjemandem darüber reden, sondern mit einem Frank Urbaniok. Muss ihn, glaube ich, nicht mehr gross vorstellen. Ich glaube, von 1997 bis 2018 war er Chefarzt vom Psychologisch-Psychiatrischen Dienst vom Kanton Zürich. Er hat mit allem zu tun gehabt, wo Gewalt oder auch etwas auf dem Kerbholz hat. Er hat auch ein System entwickelt zur Beurteilung von Risiken, insbesondere von Sexualstraftätern. Und er hat jetzt etwas gemacht, wo ich ein bisschen neidisch bin, weil als Journalist will man das auch immer, der Sache auf den Grund gehen. Aber es ist besonders schwierig mit der Kriminalitätsstatistik, insbesondere wenn man die Frage stellt, was für Herkunftsgruppen gibt's eigentlich. Und er wird das auch erzählen. Wenn ihr das Buch gelesen habt, dann wisst ihr, wie schwierig das ist. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, müsst ihr es beim Ausgehen kaufen, um das zu erfahren. Ich habe ihm vorher gesagt, ein Journalist braucht irgendwie 2-3 Wochen Zeit oder vielleicht noch mehr, weil er hat noch mehr Zeit gebraucht. Er hätte auch immer wieder müssen bei den Bundesämtern oder vor allem bei den Statistikern sagen, gebt mir endlich die Daten, werdet transparent. Weil man in dem Land, wie in Deutschland, wie in Österreich auch, man will die Transparenz nicht haben. Man will nicht darüber reden, darum will man die Zahlen nicht. Und ich glaube aber, das ist eine hochriskante Taktik, weil wir als Demokratie, wir als Gesellschaft, wir müssen darüber reden, was passiert. Wir müssen dann ganz sachlich und ganz ruhig darüber reden, was wir machen, weil wir wollen eine Gesellschaft, wo nicht, wo Menschen, Frauen, Männer, alte, junge, nicht Angst haben, irgendwie zusammengeschlagen oder noch schlimmer, wirklich ein Opfer von einem Gewaltverbrechen zu werden. Darum hören wir ihm zu, nachher und ich mit ihm ein kleines Gespräch führen, dann ist es euch, Fragen zu stellen. Danke vielmals, sind ihr alle da. Frank Urbaniok, the floor is yours.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ton geht? Ja, gut. Also, vielen Dank für die freundliche Einführung, Dominik. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen des heutigen Abends. Ich habe mir angewöhnt, am Anfang immer mittlerweile fast gebetsmühlenartig ein paar Eingangsstatements zu machen. Eins ist, ich kann es fast nicht mehr hören, weil es fast so ritualmäßig ist. Ich bin wirklich ein sehr überzeugter, parteiloser Mensch. Sehr überzeugt deswegen, weil es keine Partei gibt, mit der ich mich so weit identifizieren kann, dass ich dann sozusagen auf der Parteilinie bin. Und ich finde in allen demokratischen Parteien, finde ich Punkte, denen ich zustimme, und ich finde Punkte, die ich ablehne. So. Das zweite vielleicht Statement ist auch immer wichtig, wenn man über das Thema redet. Sie kriegen das vielleicht mit. Es ist ja sofort immer der Rassismusvorwurf und der Rechtsradikalismusvorwurf im Raum. Und da als meine Selbstbeschreibung, die Menschen, die mich kennen, glaube ich, können das bestätigen. Ich habe eine Allergie, ich wende mich vehement gegen jeglichen Extremismus, gegen jeden. Ob er von links kommt, ob er von rechts kommt, ob er aus einer religiösen Motivation kommt, ob er sonst aus einer düsteren, weltanschaulichen Ecke kommt. Die Extremisten, ich sage auch immer gerne, die sind am Schluss, auch wenn sie unterschiedlichen Fahnen hinterherrennen, aus demselben Holz geschnitzt und sind in der Grundtendenz eben Extremisten, sind radikal, haben totalitäre Prinzipien. Und das dritte Statement, das werden Sie vielleicht in dem Vortrag auch noch ein oder zweimal hören, ist, die Grenze verläuft natürlich überhaupt nicht zwischen Inländern und Ausländern, weil die meisten Ausländer, wirklich die ganz große, überwiegende Mehrheit der Ausländer, sind integriert, engagieren sich, bringen sich in die Gesellschaft ein und bringen einen Mehrwert für die Gesellschaft. Und ich kann Ihnen auch sagen, mir schreiben sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund, weil die doppelt betroffen sind von den Problemen, weil sie, ich werde ja über Kriminalität etwas sagen, weil sie selber überproportional Opfer von Kriminalität werden und weil sie dann zu Unrecht in denselben Topf gerührt werden. Es ist angesprochen worden, ich habe dieses Buch geschrieben, Schattenseiten der Migration. Es geht, das sagt der Titel, es geht um die Schattenseiten. Und wie alle Dinge oder die meisten Phänomene, mit denen wir in der Welt zu tun haben, hat Migration zwei Seiten. Es hat sehr positive Potenziale, es hat sehr negative Nebenwirkungen oder negative Wirkungen. Und eigentlich ist es ja mit fast allen Dingen im Leben so, dass sie nicht schwarz oder weiß, links oder rechts, immer oder nie sind, sondern dass sie verschiedene Seiten haben. Und das ist zumindest der Anspruch, dem ich selber versuche, gerecht zu werden, Differenzierung. Es ist oft das sowohl als auch. Es gibt das, es gibt das, es gibt das, es gibt das. Aber in den gesellschaftspolitischen Diskussionen und noch getriggert durch Social Media und Internet sind wir in einer polarisierten Welt. Man sieht es in den USA ganz deutlich. Da gibt es nur links oder rechts, da gibt es nur richtig und falsch. Da gibt es entweder oder. Und so ist die Welt nicht. Sie hat zwei Seiten. Also die meisten Phänomene haben zwei Seiten. Das Zauberwort ist Differenzierung. Und wir haben in vielen Themen eine ideologische Überlagerung. Und jetzt bin ich wieder bei dem Buch. Das Ziel dieses Buches ist es, ich habe ja schon verschiedene Bücher geschrieben. Und das, kann ich sagen, ist mein aufwendigstes, mein bis jetzt schwierigstes Buch, was ich geschrieben habe. Und es geht mir nicht um das Buch. Es geht mir auch nicht, dass ich Bücher verkaufe oder das Buch ist für mich ein Instrument. Ich versuche einen kleinen Anstoß zu geben, dieses Thema aus den ideologischen Grabenkämpfen rauszuholen. Eben aus dem Links oder Rechts, aus dieser Stagnation. Und warum tue ich das? Weil ich ganz tief davon überzeugt bin, Migration ist eine der Schicksalsfragen. Die Bewältigung von Migrationsproblemen ist eine der Schicksalsfragen für die westlichen Demokratien. Und das können Sie überall in Europa beobachten. In den Niederlanden ist es die Morok-Mafia, die schon Exekutionen auf offener Straße vollführt haben. In Deutschland ist die Spitze des Eisbergs die Clankriminalität. In Schweden explodiert die Gewalt, dass die zweite Terrorwarnstufe ausgerufen haben. Sie können in alle europäischen Länder schauen. Die Phänomene sind überall gleich, also nicht ganz gleich. Bei den einen ist es mehr das, bei den anderen mehr das. Wir in der Schweiz, wir sind, sag immer, 5, 6 Jahre der Entwicklung in Deutschland zurück. Aber wir haben die gleichen Phänomene, die gleichen Grundphänomene. Und das ist das, was wir sehen an Problematiken. Und wir sehen die politischen Verwerfungen. Die etablierten Parteien verlieren an Vertrauen, an Zuspruch, an Macht. Und das ist alles nicht gut. Ich appelliere ja an die, ich sage immer so gerne, an die Vernünftigen, überparteilich, aus dem ganzen demokratischen Spektrum. Und die Vernünftigen müssen es lösen, die Vernünftigen. Und es ist wie mit allen Problemen, wenn die Vernünftigen es nicht lösen, dann tendiert die Politik, dann tendiert die Geschichte auch zu radikalen Lösungen. Und ich möchte, dass vernünftige Menschen das lösen und nicht Menschen, die das dann überdrehen oder dann daraus noch rassistisches Kapital schlagen oder was auch immer. Aber das droht in der Polarisierung. Deswegen ist mein Appell immer überparteilich an die Vernünftigen aus allen Parteien. Also, was mache ich in diesem Buch? Und das ist zeigt auch ein bisschen die Themen, um die es geht. Dominik Feusig hat es gesagt, das erste Kapitel, 40 Seiten, sind Zahlen. Und warum bringe ich diese Zahlen? Weil wir, glaube ich, in einer Demokratie darauf angewiesen sind, dass wir den Anspruch haben, dass wir auf Fakten, auf der Basis von Fakten Lösungen finden. Und es ist auch schon angesprochen worden, es ist überhaupt nicht leicht. Also ich renne keine offenen Türen ein mit diesen Zahlen. Und es ist schwierig, an die Zahlen zu kommen. Und dann finden Sie eine Statistik, da finden Sie das, aber wieder etwas anderes nicht. In der anderen ist das abgebildet und was anderes fehlt wieder. Das hat es extrem aufwendig gemacht. Und Sie finden auch keine perfekte Statistik, wo Sie sagen, ach Knopfdruck, da sehen wir alles drin. Deswegen ist es so mühsam, das aus allen Quellen zusammenzutragen und einen einheitlichen Blick zu finden. Und ich sage, wir brauchen das für die politische Diskussion. Wenn ein Teil der Politik, ein Teil der Bevölkerung, ein Teil der, ich muss es leider so sagen, vermeintlichen Experten sagt, das Problem gibt's gar nicht, dann schwächt das natürlich die Umsetzung. Es ist ja klar, wenn wir eine Diskussion haben, und die haben wir nach wie vor, in der das Thema bagatellisiert, verschleiert wird oder gesagt wird, das gibt es gar nicht, dann haben wir die Lösung, die Basis für die Lösung gar nicht. Also deswegen die Zahlen. Dann gibt es ein Kapitel, das heißt Desinformation. Ich werde dazu nur kurz etwas sagen. Ich sage so etwas plakativ immer dazu, da mache ich ein bisschen das, was die Zauberer machen, wenn sie die Zaubertricks der anderen verraten. So. Und es wird in diesem Bereich wird getrickst ohne Ende, ohne Ende. Und es ist ja in einer Talkshow oder in einem Vortrag ist es dann relativ mühsam, wenn man sagt, ja, es ist aber so methodisch, man muss es so und so machen. Deswegen habe ich es aufgeschrieben. Und wen das interessiert, ich bringe auch ein paar Studien und zeige, warum die Studien falsch sind, warum sie falsch sind. Und da braucht man ein bisschen Platz für, muss man ein bisschen zeigen, warum das so ist. Und wie gesagt, in dem Thema, es wird getrickst, man muss sagen, bis der Arzt kommt. Also das ist wirklich, und das ist in diesem Kapitel, lege ich da, die Desinformation. Ich habe zwei Schwerpunktthemen, das sind Abschiebung und Asylrecht, weil die halt sehr wichtig in diesem Thema sind. Sie sind nicht die einzigen Themen, aber es sind zwei sehr wichtige. Und dann schlage ich 17 Maßnahmen vor. Ich will sie in die Diskussion bringen. Und zu den 17 Maßnahmen kann ich Folgendes sagen. Es sind 17 Maßnahmen, weil es nicht eine einzige gibt, mit der man alle Probleme löst. Und wir haben die Tendenz in der Politik, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, dass Politiker neigen zu Symbolpolitik. Symbol, was gut aussieht. Da sind immer Grenzkontrollen, sind hoch im Kurs. Ich habe nichts gegen Grenzkontrollen. Aber wer sagt, mit Grenzkontrollen haben wir das Problem gelöst, das stimmt natürlich nicht. Und deswegen braucht es an verschiedenen Stellschrauben, muss etwas getan werden, wenn man die Probleme in den Griff kriegen will. Und ich fordere eine umfassende Migrationswende. Eine umfassende. So. Deswegen sind es 17 Maßnahmen. Und wir haben viel, man sieht das auch in Deutschland jetzt, wir haben viele Versuche, Einigungen auf kleinstem politischen gemeinsamen Nenner. Und das reicht nicht. Das sind Mogelpackungen. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Friedrich Merz ist sicher ein Teil seines Wahlerfolges, hat damit zu tun, dass er gesagt hat, wir machen die Migrationswende. So, dann landet man in der Realität mit einem Koalitionspartner, der da nur halb begeistert von ist. Und jetzt muss man politisch sehen, wie kommt man da zu Schlag. Ich sage immer, die CDU zwängt sich im Moment durch die schmale kommunikative Lücke, einerseits nicht die Inhalte zu wiederholen, oder nur zu bestätigen, die AfD sagt. So, da sind wir bei überproportionaler Kriminalität. Das werden Sie von keinem CDU-Menschen hören, überproportionale Kriminalität, wenn Sie von keinem hören. Die Formel ist, hören Sie mal genau hin, ist Bekämpfung illegaler Migration. Und warum sage ich, das ist die kommunikative Lücke? Weil man mit illegaler Migration hat man die SPD zumindest teilweise mit im Boot. Wer kann schon was dagegen haben, dass man illegale Migration bekämpft? Aber es ist dann auch noch ein genügend weiter Abstand zu den Themen oder einem Thema, was die AfD thematisiert, nämlich überproportionale Kriminalität. Und nicht, dass Sie mich falsch verstehen, es gibt viele Positionen der AfD, die ich falsch finde. Viel, wirklich viele. So. Das finde ich nicht falsch. Und so geht es mir halt mit allen Parteien, wirklich mit allen Parteien. Wenn Sie übrigens Interviews in Deutschland hören und da sprechen Funktionäre, da können Sie auch das, was Sie jetzt geschildert haben, das können Sie live miterleben. Da wird man gefragt, da wird ein Polizeifunktionär gefragt, was hat Gewalt an Bahnhöfen zugenommen? Dann schildert er das. Wir haben eine explodierende Messerkriminalität, wir haben das. Und dann kommt das Stichwort, wir müssen illegale Migration bekämpfen. Und das merken natürlich die Leute, weil natürlich die Messerträger nicht alles illegale Migranten sind. Da sind Geduldete dabei, sind anerkannte Asylbewerber, da sind sogar welche mit deutschem Pass dabei. Aber die Diskussion will man nicht haben. Deswegen ist alles illegale Migration. Womit ich nicht sage, das ist nicht ein Thema, aber es ist eben nur ein kleiner Ausschnitt vom Thema. Ich hab das gesagt, es gibt eine Desinformation zu dem Thema. Ich habe ein paar Aussagen, Sie finden da viel in meinem Buch darüber. Ich habe ein paar Aussagen Ihnen mitgebracht. Das ist Professor Dirk Bayer, der mir persönlich gut bekannt ist. Und ich wiederhole das gerne immer, damit da keine Missverständnisse sind. Und das meine ich nicht zynisch, das ist wirklich ernst gemeint. Dirk Bayer ist ein netter, freundlicher Mensch. Das ist er wirklich. Und es ist überhaupt nichts gegen seine Person. Aber ich weiß, ich kenne ihn ja, er hat eine Mission. Und die Mission ist, wir müssen die Menschen beruhigen. Wir müssen sie beruhigen. Und die Idee dahinter ist, wenn die Menschen sich aufregen, wählen sie die falschen Parteien. Und wenn wir Ausländerkriminalität zu stark thematisieren, dann gibt es mehr Rassismus. Das ist die Idee. Und ich finde die Idee ja sogar, gegen Rassismus einzutreten, da bin ich ja sofort dabei. Bin ich der Erste, der sich in die Linie stellt. Aber der Weg ist falsch. Der Weg ist natürlich falsch. Die Idee, dass man etwas gegen Rassismus tut, wenn man die Probleme zudeckt, ist falsch. Weil das Gegenteil passiert. Die Menschen verlieren das Vertrauen, sie fühlen sich im Stich gelassen. Und jetzt ist eher die Gefahr, dass sie pauschalieren. Dass es dann allgemeinen allgemeine Ausländerfeindlichkeit fördert. Das heißt, die Grundidee, wir tun etwas Gutes, ist falsch. Und wir müssen doch in einer Demokratie, wir müssen doch das Zutrauen haben, dass die Mehrheit der Bevölkerung mit Fakten umgehen kann. Wenn wir das Zutrauen nicht mehr haben, wenn wir daran nicht mehr glauben, wir verspielen doch unser wichtigstes Kapital, was wir in einer Demokratie haben. Was unterscheidet uns dann noch von Staaten, wo wir üble Zensurbehörden haben, die vorschreiben, was zu glauben und zu denken ist und was nicht? Nein, wir müssen darauf setzen, dass wir besser sind als Demokratie, eben weil wir Meinungsfreiheit haben, eben weil wir Fakten haben und die meisten Menschen damit umgehen können, mit den Fakten. Und nicht, dass wir sagen, oh, die Menschen könnten das missverstehen, das müssen wir irgendwie abbügeln, das dürfen wir denen gar nicht zu groß auf die Nase binden. Das ist falsch. Also hier ein paar Zitate, ich mache es kurz. Da sehen Sie auch der Mechanismus, der dahinter steckt. Dirk Bayer gefragt nach der wirklich explodierenden Messerkriminalität in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Dann sagt er, das sind halt alles Männer. Und da sehen Sie dran, wie die Argumentation ist. Es stimmt, Männer sind krimineller als Frauen, es stimmt. Aber unter den Männern gibt es eklatante Unterschiede und das decken Sie zu, wenn Sie sagen, es hat mit Migration gar nichts zu tun. So sagt er, hat gar nichts zu tun, es sind halt alles Männer. Aber diese Männer sind in erheblicher Zahl, das werden Sie gerade sehen, kriminell in Erscheinung getreten. Da gibt es riesige Unterschiede, das decken Sie damit zu. Die anderen muss man, glaube ich, nicht kommentieren, spekuliert über Gründe. Es ist die Inflation, dass die mehr Messer tragen, die Jugendlichen. Und im Zweifelsfall ist ja immer, wenn man keine dümmere Erklärung hat, ist es immer Corona. Da hat schon spekuliert, das Empathietraining in den Schulen sei vernachlässigt worden während Corona und spielt das eine Rolle. Man hat in Deutschland die Idee gehabt, das fand er auch gut, dass man den Messerträgern ein Jahresabo Netflix anbietet im Tausch gegen das Messer. So. Professor Heinde Haas ist ein Migrationsforscher aus Oxford. Der hat auch ein Buch geschrieben, also so wie ich, hat auch ein Buch geschrieben. Sein Buch ist abgefeiert worden, also muss man wirklich sagen. Ich habe ihm ein eigenes Kapitel gewidmet in dem Buch. Das ist durch alle Medien endlich mal differenziert und endlich mal einer, der die Diskussion versachlicht und. Also man hat sich fast überschlagen von Lobeshymnen auf dieses Buch. Drei Aussagen aus dem Buch. Zuwanderer verüben grundsätzlich weniger Straftaten als Inländer. Besonders gesetzestreu sind illegale Zuwanderer. Und dann sieht man in der zweiten Generation der Zuwanderer sieht man einen Anstieg der Kriminalität. Und dazu sagt Professor Heinde Haas, im Grunde passen die sich dann an die verlotteten Sitten der Inländer an. Und das steht alles in diesem Buch drin. Und jetzt können Sie ja sagen, wie kommt ihr auf so einen hanebüchenden Unsinn? Das ist doch ein Forscher, das ist ein Professor. Und da muss man es wieder genau verstehen, wie kommt es dazu? Dieses mit den illegalen Zuwanderern, dass die zum Teil regeltreuer sind, stimmt für bestimmte illegale Einwanderer. Nicht in Genf und nicht in den USA. In den USA. Und warum? Weil sie Angst haben, abgeschoben zu werden, weil sie ihre Minijobs halten wollen. So, das hat aber nichts mit unseren Einwanderern zu tun. Und so, das sage ich, da wird an allen Ecken und Enden wird getrickst. Mit unseren hat das natürlich überhaupt nichts zu tun. Okay. Es gibt ein ganzes Gegenargumentarium, das ins Feld geführt wird. Ich mache das auch nur kurz. Wie gesagt, wen das interessiert, kann man alles nachlesen. Es wird immer gesagt, ja, hat mit Migration nichts zu tun. Es ist halt, weil das viel mehr junge Männer sind. Das sind halt Menschen, die sozial schwachgestellt sind. Deswegen. Oder das Lieblingsargument ist immer, Ausländer werden häufiger angezeigt als Inländer. Ich mache es nur kurz. Wenn Sie wissen wollen, und ich bin ja Forscher, ich habe ja nicht ein bestimmtes Ergebnis im Sinn, sondern wenn das rauskommen würde, würde ich sagen, ja, dann ist es das Alter. Ich habe kein Problem damit, wenn das der Grund wäre. Aber die Gründe stimmen nicht. Wenn es Sie interessiert, ist das das Alter. Was müssen Sie machen? Sie müssen junge Männer einer Nationalität mit den gleichen jungen Männern der Inländer vergleichen. Äpfel mit Äpfeln. Sozialer Status genauso. Äpfel mit Äpfeln. Sozialstatus, Sozialstatus. So. Und dann sehen Sie, der Unterschied bleibt eklatant erhalten. Das erklärt einfach nicht diese riesigen Überrepräsentationen. Mit den Anzeigen, das ist mehr ein besonderer Dorn im Auge, weil natürlich stimmt es nicht. Und das kann sich ja jeder leicht auch selber vergegenwärtigen. Christian Pfeiffer, ein Kriminologe in Deutschland, der ist Jahrzehnte durch die Talkshows getingelt und hat immer gesagt, der Grund ist, Mohammed wird häufiger angezeigt als Moritz. Und kein Journalist kommt in all den Jahren auf die Nachfrage, wenn das der Grund ist, wie ist es denn dann mit Tötungsdelikten? Weil jeder, der schon mal einen Tatort gesehen hat, weiß doch, wenn da eine Leiche liegt, da wartet man nicht, bis die Anzeige eingeht, dass da die Spurensicherung rausfällt. Es gibt Delikte, da brauchst du gar keine Anzeige. Sieht es da besser aus? Hätte ja mal ein Journalist nachfragen können. Ich kann es Ihnen sagen, sieht schlechter aus dabei, weil das, der Grund nicht stimmt. Und es ist zynisch, weil wenn Sie mit den Polizisten aus den Brennpunktgebieten sprechen, wo Migrantenkriminalität sehr präsent ist, und diese Brennpunktgebiete gibt es in Deutschland viele, in der Schweiz gibt es ein paar, noch nicht so viele, aber gibt es auch welche, die haben ein ganz anderes Problem. Die haben das Problem, dass die Menschen Angst haben, eine Anzeige zu machen oder als Zeuge auszusagen. Die haben das umgekehrte Problem. Und dann wird es zynisch, dieses Argument zu bringen. Es gibt sowieso eine Merkwürdigkeit in dieser ganzen Diskussion. Die konnten Sie jetzt vor ein paar Tagen wieder verfolgen. Das ist nicht die Kriminalitätsstatistik der letzten 20 Jahre, sondern das ist die Statistik über Straßenverkehrstote. Und da sehen Sie eine ganz erstaunliche Kurve, nämlich man hat irgendwann gesagt, es sterben zu viele Menschen im Straßenverkehr. Da gibt es viele Maßnahmen, da kann man über einige streiten, ob sie übertrieben sind und so weiter. Also ich sage nicht, dass alle Maßnahmen aus meiner Sicht da verhältnismäßig sind, egal. Aber Sie sehen, man ist wahnsinnig erfolgreich gewesen. Man hat die Straßenverkehrstoten also enorm reduziert. So eine Diskussion haben Sie bei Kriminalität nie. Nie. Die Diskussion ist immer, es hat 3% mehr oder 3% weniger als letztes Jahr. Und wenn es 3% weniger waren, dann sagen wir, ach super, ist ja gar kein Problem. Das ist doch merkwürdig. Natürlich kriegt man Kriminalität nicht auf Null. Das ist mir klar. Also das weiß, wer weiß das besser als ich selbst? Ich habe seit 33 Jahren mit Straftaten zu tun. Aber warum haben wir nicht einen größeren Anspruch, als zu sagen, wir sind schon zufrieden, wenn es 3% weniger ist als im letzten Jahr? Warum sagen wir nicht, wir vermindern das, wir verringern das so gut es geht? Wissen, dass wir es nicht auf Null kriegen. Warum haben wir nicht diesen Ehrgeiz, Kriminalität viel weiter zu drücken? So. Und dann sage ich Ihnen etwas Letztes zu diesen Gründen. Ich habe Ihnen ja ein paar gesagt, die angeführt werden und soziale Faktoren, junge Männer, höhere Anzeigen, die dummerweise gar nicht stimmen. Aber selbst wenn sie stimmen würden, selbst wenn das stimmen würde, wird das ja den Fakt nicht besser machen. Würde ja den Umstand nicht besser machen, dass bestimmte Gruppen sehr viel mehr Kriminalität haben. Das heißt, wenn sie die Gründe stimmen nicht mal, aber wenn der Grund stimmen würde, macht es das ja nicht besser. Aber so laufen die Diskussionen. Es wird diskutiert, man sagt, es gibt überproportionale Ausländerkriminalität, dann werden diese Gründe angeführt und dann sagt man, ach so, deswegen. Ist doch auch merkwürdig. Wenn Sie in einem Quartier leben, in dem eine Schlägergruppe die Straßen unsicher macht und Sie sind davon betroffen, und dann kommt ein Forscher und sagt Ihnen, ja, das ist aber nur, die haben einfach einen Hass auf die Stadt. Dann sagen Sie, ach so, ja dann. Also ich muss zu den Zahlen kommen. Ich sage immer, man muss die Linse scharf stellen, man muss das Bild scharf stellen. Das machen Sie dadurch, dass Sie deliktspezifische und nationalitätenspezifische Quoten berechnen. Dann machen Sie das Bild scharf. Sie machen es nicht scharf, wenn Sie sagen Ausländer, Inländer. Es ist fast ein bisschen wie das Männerargument, weil es in den Ausländern ganz verschiedene Quoten gibt und dann mitteln Sie das und sagen, das ist dann wie der Durchschnitt aus allen. Wenn Sie es scharf stellen wollen, brechen Sie das runter auf die Nationalitäten. Und dann sagen Sie auch nicht alle Delikte, inklusive Velodiebstähle und Ladendiebstähle, dann sagen Sie, wir gucken mal auf Gewalt und Sexualkriminalität. Das ist die Linse scharf stellen. Dann ist die Frage, wie ist die Kriminalitätsquote von Algeriern für gefährliche Körperverletzung, für Sexualdelikte, für Tötungsdelikte? Algerier, nationalitätenspezifisch, gefährliche Körperverletzung, deliktspezifisch. Dann stellen Sie das Bild scharf. Und ich zeige Ihnen am Anfang eine Statistik aus Deutschland. Warum zeige ich die Ihnen aus Deutschland? Weil das eigentlich von der Statistik die beste ist, weil wir da alle Informationen haben. Wir haben die Nationalität, wir haben die einzelnen Deliktstraftatbestände und können dann die Quoten berechnen. Und das, was ich mache in dem Buch, ist, ich berechne die Quote für gefährliche Körperverletzung für Algerier. Also, wenn wir 100.000 Algerier haben und ich mache jetzt ein fiktives Beispiel und 10.000 verüben eine Gewalttat, dann haben Sie 10% für diese Gewalttat. Und dann gucken Sie, das sind 10%, wie ist es denn bei den Schweizern, bei den Deutschen, bei den Österreichern? Und dann haben Sie vielleicht nur 1%. Das ist dann der Unterschied. Und dann würden wir sagen, die 10% sind eine Überrepräsentation, das ist jetzt eine Feinheit, von 900%, nicht von 1000%. So sind diese Zahlen berechnet. Immer die Quote verglichen mit den Inländern. Und dann können Sie das mal auf sich wirken lassen. Und da sehen Sie bei den einzelnen Delikten, und Sie müssen im Kopf haben, nochmal aus der Logik dieser Berechnung ist es so, wenn es 100% Überrepräsentation ist, dann heißt das, dass diese Bevölkerungsgruppe doppelt so viele Straftaten verübt. Doppelt so viele Straftaten, doppelt so viele Opfer. Und wenn Sie das wissen, dann wissen Sie, was 200, 300, 600, 700, 1000% sind. Das ist gigantisch. Also, lassen Sie es mal auf sich wirken. Das sind die Überrepräsentationen in der polizeilichen Kriminalstatistik bestimmter Nationalitäten. Wie gesagt, bildscharf gestellt auf die Nationalitäten, auf die einzelnen Delikte. Ich kann Ihnen sagen, ich habe das ja gemacht für Deutschland, für Österreich, für die Schweiz, drei Länder. Ich habe es gemacht mit jeweils drei Statistiken. Polizeiliche Kriminalstatistik, das sind die Verdächtigen. Da sagen ja Leute, ja, die sind ja nur verdächtigt, vielleicht sind die falsch verdächtigt. Ich habe es für die Verurteilten gemacht, sind die Verurteilten. Ich habe es für die Strafgefangenen gemacht. Also ich habe 9 Blickwinkel. Deutschland, Österreich, Schweiz, immer. Polizeiliche Kriminalstatistik, Verurteiltenstatistik, Strafgefangenen. Das sind 9 Blickwinkel. Dann noch mit 4, 5 Delikten, sind 40 Blickwinkel ungefähr. Und damit gleiche ich diese Lücken in den Statistiken aus, weil Sie in vielen Statistiken die entscheidenden Informationen gar nicht haben. Aber dann kann ich Ihnen sagen, egal wie Sie drauf gucken, aus jedem Blickwinkel, Sie sehen immer das gleiche Ergebnis. Und wenn ich Ihnen das so quick and dirty sage, dann es gibt ein paar wenige Unterschiede zwischen den Ländern, aber es ist erstaunlich ähnlich in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Das heißt, die Länder, die da in Erscheinung treten, sind erstaunlich ähnlich. Es gibt eine hohe Übereinstimmung. Und übrigens auch die Länder, die nicht in Erscheinung treten, gibt es auch eine hohe Übereinstimmung, interessanterweise. So. Und so, das ist das, was ich berechnet habe in den drei Ländern aus, wie gesagt, drei verschiedenen Statistiken mit insgesamt 4, 5 verschiedenen Blickwinkeln. Und ich habe Ihnen gesagt, das Bild, wenn ich es quick and dirty sage, ist mit ein paar Abweichungen in den Ländern. Es gibt bestimmte Länder aus dem Balkan und aus Osteuropa. Die sind im Bereich 200, 300, 400% überrepräsentiert. Also schon satt. Wie gesagt, 100% sind doppelt so viel. Dann gehen Sie nach Nordafrika, bestimmte afrikanische Staaten, bestimmte arabische Staaten, Afghanistan zum Beispiel, und dann explodieren die Zahlen, so wie Sie gesehen haben. Dann kommen Sie in Bereiche von 400, 500, 800, 1000% und mehr. Das ist grob gesagt das Bild, und das sehen Sie erstaunlich konstant in Deutschland mit den gleichen Nationalitäten, in der Schweiz, in Österreich. So, ich will es nicht so kompliziert machen. Ich habe Ihnen schon gesagt, es ist mühsam, es ist sehr aufwendig, es ist wirklich schwierig, an die Zahlen zu kommen. Und da hat jedes Land Besonderheiten, jede Statistik hat Besonderheiten. Da sehen Sie manchmal in der verurteilten Statistik in Deutschland, haben Sie dann 3, 4 Länder, länderspezifisch genannt, 3, 4 Länder. Und dann haben Sie den ganzen Kontinent Afrika. So, also. In der Schweiz ist es so, da wird die Statistik, die PKS, wird unterteilt in ständige Wohnbevölkerung, Asylbevölkerung, übrige Ausländer. Und die Besonderheit in der Schweiz ist, dass man die Zahlen für die ständige Wohnbevölkerung kriegt, man, ist gut. Und dann sagt aber das Bundesamt, sagt, für die Asylbevölkerung und für die übrigen Ausländer kann man das gar nicht berechnen. Es gibt einen Warnhinweis bei der Statistik, das darf man nicht, das ist sozusagen wissenschaftlich nicht richtig. Das Argument ist, dass Sie auch wissen, warum sagen die das, weil sie sagen, bei der ständigen Wohnbevölkerung, die haben ja alle einen Wohnsitz, da wissen wir genau, wie viele Leute wohnen denn in der Schweiz. Und das ist ja für die Quote wichtig. Ich sage, Sie müssen ja wissen, wie viele Algerier sind es, damit Sie die Quote berechnen können. Damit Sie sagen können, haben wir 10.000 Algerier und 1.000 haben eine Straftat, das sind die 10%. Wenn das jetzt nicht 10.000 wären, sondern 50.000 wäre die Quote eine andere. Das ist der Grund. Jetzt sagen die, ja, bei den Asylbevölkerung wissen wir ja gar nicht genau, wie viele. Und bei den übrigen, das ist so eine Sammelkategorie von allen möglichen Illegalen und so weiter, wissen wir es schon mal gar nicht. Also kann man das da nicht berechnen. Also, ich zeige Ihnen mal erst die ständige Wohnbevölkerung. Das sind die Guten. Das sind die mit Wohnsitz und meistens Arbeitsplatz. Und selbst da, das sind die Guten, selbst da sehen Sie zum Beispiel bei Afghanen, bei Leib und Leben, da sehen Sie schon ein Problem, da haben wir nicht gefährliche Körperverletzungen, da haben Sie schon so Sammelkategorien, da sehen Sie schon, da haben wir 454% und Sexualdelikte auch über 500%. Kamerun sehen Sie 800%, Eritrea 300% bei Leib und Leben, 300% bei Sexualdelikten, das ist bei der ständigen Wohnbevölkerung, das ist schon massiv. Zweite, da sehen Sie die Bekannten, auch die Sie in der deutschen Statistik gesehen haben, die Sie in der österreichischen sehen würden, Tunesien, 800% drüber bei Leib und Leben, 300 bei Sexualdelikten. Marokko, das ist das Bild, was ich Ihnen gesagt habe. Das repliziert sich eigentlich in allen Statistiken und in allen drei Ländern. So, ich gebe Ihnen nur eine Idee, weil ich gesagt habe, man kann das trotzdem. Also, das Argument mit der Asylbevölkerung ist so, so unsicher sind die Zahlen bei der Asylbevölkerung gar nicht, weil die müssen sich ja registrieren lassen. Das kann ein, vielleicht sind welche ausgereist und so, aber da sage ich mal, das können Sie abschätzen. Wenn Sie es berechnen für die Asylbevölkerung, dann sehen Sie da für alle, nicht Nationalitäten speziell, sehen Sie, das sind schon deutliche Überrepräsentationen. Ich zeige Ihnen jetzt aber bei den übrigen Ausländern, und so kann man es bei der Asylbevölkerung auch machen, wie ich damit methodisch vorgegangen bin mit dieser Unsicherheit. Weil bei den übrigen Ausländern ist es noch unsicherer als bei der Asylbevölkerung, dass man sagt, wir wissen doch gar nicht, wie viele Afghanen haben wir im Land, wie viele Syrer haben wir im Land, bei der übrigen, die keinen sozusagen nicht gemeldet sind. Wie gehe ich damit um? Ich sage, ich simuliere. Ich tue mal so, als wären das doppelt so viele. Als würden wir sozusagen nur die Hälfte kennen. Und dann sage ich, wir tun mal so, es wären fünfmal so viele. Wir tun mal so, es wären zehnmal so viele. Damit kann ich die Unsicherheit eingrenzen, weil ich kann Ihnen sagen, es kann sein, dass es eigentlich doppelt so viele sind. Also dass wir uns die Hälfte entgeht. Aber fünfmal so viel ist schon praktisch unmöglich. Zehnmal so viel ist vollkommen unmöglich. Und selbst wenn ich die Quote, die Bevölkerung dahinter, verzehnfache, sind sie immer noch überrepräsentiert. Und dann wissen sie definitiv, sie haben ein Problem. So, ich mache es schnell hier. Das ist die Verurteiltenstatistik in der Schweiz. Da haben sie das gleiche Problem, keine Nationalitäten, sondern dann Ausländerausweise. Aber da sehen Sie auch, die Musik spielt bei den anderen Ausländern. Da könnte man wieder das Argument bringen, müsste man wieder simulieren, habe ich gemacht. Das können Sie verzehnfachen, die Bevölkerung, die sind immer noch überrepräsentiert. Was man auch sagen muss, ich habe es angedeutet, manche sagen, ja, Migration, gibt es halt immer mehr Kriminalität, gibt es Probleme. Nein, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Es gibt Länder und gar nicht so wenige, die haben keine erhöhten Kriminalitätsquoten. Die haben sogar geringere. Die gibt's. Und das kann man auch ganz gut beschreiben. Es ist die alte EU 15. Es sind asiatische Länder. Es ist zum Beispiel, Kanada ist immer dabei. Wie gesagt, asiatische Länder, bestimmte europäische Länder, Indien, ist in Deutschland genauso, haben geringere Kriminalitätsquoten. Und das ist auch interessant, weil man ja immer sagt, das sind die sozial schlecht Gestellten, die machen halt mehr Delikte. Da gibt es zum Beispiel die Gruppe der Vietnamesen in Deutschland, die relativ groß ist. Die sind sozial nicht gut gestellt, die haben geringere Kriminalitätsquoten. Und da können Sie das alles sozusagen, wenn Sie dem nachgehen, können Sie es widerlegen. Ich könnte Ihnen als Spoiler sagen, jetzt dürfen Sie vermuten, da sehen Sie die problematischen und die unproblematischen Länder, jetzt dürfen Sie vermuten, in den letzten 10, in den letzten 5 Jahren kommen mehr Menschen aus den unproblematischen Ländern zu uns oder aus den problematischen. Ich gebe es Ihnen mal als Rätselaufgabe mit nach Hause. Hier nur noch ein Spotlight. Wie gesagt, man kann viel dazu sagen. Ich habe im Buch sehr viele so Berechnungen gemacht und das eine oder andere, glaube ich, interessant auch gezeigt. Es gibt Das Thema ist ja schon schwierig, das ist sehr schwierig. Und ganz schwierig ist das Thema, also da kriege ich ja sowieso schon, wenn ich das thematisiere, na klar bin ich rechtsradikal, natürlich bin ich ausländerfeindlich und so weiter. Und wenn ich dann aber die Frage stelle, wie ist es denn mit den Eingebürgerten? Wie ist es denn mit den Eingebürgerten, die einen Schweizer Pass haben? Hat sich das Problem dann in Luft aufgelöst? Und man kann ein bisschen vermuten, dass es das nicht hat, weil wir kennen Zahlen aus Schweden und da sehen die, denen ja die Gewalt um die Ohren geflogen ist. Und da sehen Sie, dass in der zweiten und dritten Generation von den einschlägigen Ländern, der zweiten und dritten Generation, den in Schweden Geborenen, die gar nicht mehr aus dem Land kommen, das ist die unangenehme Botschaft, die haben bei Tötungsdelikten sind die 3- bis 4-fach überrepräsentiert. In Deutschland ist die Diskussion, die ist tot. Also wie gesagt, was ich mir da schon habe anhören müssen. Und ich sage ja immer nur, die Frage, es muss erlaubt sein, die Frage zu stellen. Und wenn es kein Problem ist, sind wir doch alle froh. Dann erst recht haben wir doch einen Grund, die Zahl zu erfahren. Ist es ein Problem? Das ist aus meiner Sicht im deutschsprachigen Raum die einzige Zahl, die es dazu gibt, weil die Kollegen aus der JVA Pöschwies mir das netterweise zur Verfügung gestellt haben, weil ich die gut kenne und die das freundlicherweise gemacht haben. Das ist die größte Schweizer Justizvollzugsanstalt. Und da sehen Sie das Bild in der größten Schweizer Justizvollzugsanstalt sozusagen, wo die Schwerkriminalität sich massiert, sind 70% Ausländer und 30% Schweizer. Und wenn Sie jetzt die 30% Schweizer angucken, dann ist die Hälfte von diesen 30% Schweizern haben einen Migrationshintergrund. Und das bedeutet im Ergebnis, wenn man nur für Schweizer Straftäter diese größte Strafanstalt betreiben würde, das ist die Zahl, die zum Teil auch mittlerweile kolportiert worden ist, dann würden 15% der Plätze reichen. Ist auch eine Information. Gut, ach so, das ist das. Können Sie noch sehen, wo ist die Nettozuwanderung aus welchen Ländern? Das sind die problematischen. Gründe. Ich habe es schon gesagt, die Gründe sind eigentlich egal, weil ich sage, es ist inakzeptabel, dass wir Bevölkerungsgruppen haben, die 3x, 5x, 10x mehr Opfer verursachen. Das ist inakzeptabel. So, da können wir über die Lösung streiten und ich finde, das ist inakzeptabel, weil der Staat eine Fürsorgepflicht für die eigene Bevölkerung hat. Weil es ein Menschenrecht ist, nicht Opfer einer Gewalt- und Sexualstraftat zu werden. Das ist ein Menschenrecht. Wenn wir sagen, das ist doch Menschenrecht, das wird mir alles vorgeworfen, das ist doch irgendwie Humanismus und so weiter, sage ich, ja, aber hier, Humanismus ist auch, Menschen haben ein Recht, nicht Opfer einer Gewalt- und Sexualstraftat zu werden. Das ist ein Menschenrecht. Und wie immer mit Rechten ist es doch so, das muss in einer Balance sein. Nicht mehr sage ich. Ich wende mich nicht gegen humanitäres Engagement, das ist gar nicht der Punkt. Ich sage, es muss in einer Balance sein. Es ist eine Balance auch von Rechten und Pflichten. Das ist mein Punkt. Und es ist inakzeptabel, dass wir diese enorm erhöhten Kriminalitätsquoten haben. Und ich nehme ja die Kriminalität deswegen, weil ich sage, sie ist ein robuster Ausdruck von Migrationsproblemen. Da diskutieren wir ja nicht, ist das noch kulturelle Vielfalt und was so oder so. Das sind robuste Faktoren. Und natürlich ist es so, dass die Nationalitäten, die hier stark in Erscheinung treten, ansonsten in der Gesellschaft nicht durchstarten, sondern es ist so, dass diese Länder dann auch sehr hohe Sozialhilfequoten haben, dass die auch sonst problematische Eigenschaften haben. Das heißt, das ist ein Indikator dafür. Und ich kann da sagen, es gibt ja diese Berechnung, ich finde es auch inakzeptabel, dass wir Bevölkerungsgruppen im Land haben, die Sozialhilfequoten haben von 70% oder 80%. Ich finde das der eigenen Bevölkerung gegenüber nicht für zumutbar. Und ich kann es an der Stelle nochmal sagen, und schließe ich die vielen integrierten Ausländer selbstverständlich mit ein, von denen mir übrigens viele schreiben. Aber doch etwas jetzt zu den Gründen gesagt. Hier ist eine Studie aus Niedersachsen, da hat man muslimische Schüler gefragt. Das ist die zweite und dritte Generation. Die haben nicht mehr in den Ländern, sind nicht mehr in den Ländern aufgewachsen. Und die da sagen, 70% der Koran ist wichtiger als die Gesetze in Deutschland. Ein Fünftel der Schüler sagen, Gewalt gegen den Westen ist ja völlig in Ordnung, weil der dem Islam so übel mitgespielt hat. Also, was sind die Gründe? Und da kann ich Ihnen jetzt sagen, das ist natürlich aus meiner Erfahrung. Ich habe seit 33 Jahren mit Straftätern zu tun. Ich komme ins Spiel bei Fällen, ich muss erklären, warum hat die Person die Straftat begangen. Also, es geht natürlich völlig. Man kann sagen, ich will nicht sagen ausschließlich, aber es ist die Schlüsselfrage, warum hat die Person das gemacht? Das ist die Frage, die ich seit 33 Jahren beantworte. Und ich habe es für das Buch nochmal so rekapituliert. Ich komme roundabout auf 5000 Fälle, die ich in der Zeit gesehen habe. Das ist übrigens auch der Unterschied zu Kriminologen, die ja in der Regel noch nie einen einzigen Fall gesehen haben. Und das sind Gründe. Gründe sind, ich sage, kulturelle Prägungen. Und da rebellieren ja auch ganz viele. Kulturelle Prägung darf man gar nicht sagen. Kulturelle Prägung sind Einstellungen, sind Haltungen, sind Verhaltensweisen, die wahrscheinlicher sind. Und das betrifft natürlich auch nicht nur Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund. Wir selber haben, ich sage immer gerne, haben in Europa uns Jahrhunderte die Köpfe eingeschlagen wegen kultureller Prägung, wegen Religion. Und das sollte uns ein bisschen zu denken geben, warum haben wir damit aufgehört? Weil ein Sozialarbeiter mit uns gesprochen hat oder mit unseren Vorfahren gesagt hat, das ist nicht gut, das dürft ihr nicht machen. Es hat Jahrhunderte gebraucht. Das sind kulturelle Entwicklungen. Und das zeigt auch, natürlich können sich kulturelle Prägungen verändern, aber wir sollen nicht glauben, das ist eine Sache wie so einen alten Hut, den man an der Garderobe ablegt. So ist es nicht. Das hat bei uns zum Beispiel dazu geführt, dass wir in der Aufklärung eine Trennung von Staat und Religion haben. Das sind viele Mechanismen, die dafür eine Rolle spielen. Und das ist doch völlig banal. Wenn Sie aus einer Region kommen, oder viele Menschen kommen aus einer Region, wo es extremistische religiöse Vorstellungen gibt, wo die weit verbreitet sind, ist doch klar, dass dann viele Menschen, wenn da viele Menschen kommen, viele diese Vorstellungen haben. Genauso wie wenn man ein gespaltenes Verhältnis zum Rechtsstaat hat oder wenn man Familientraditionen hat, die anstelle von staatlichen Strukturen sind. Das sind alles Dinge, die prägen. Und was sind die Sachen, die prägen? Das ist Gewalt als Selbstbild für Männlichkeit. Gewalt gehört dazu. Es gibt eine andere Schwelle für Gewaltanwendung. Es sind Rollenbilder, zum Beispiel meine Frau gehört mir. Wenn die sehr patriarchal sind, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit für Gewalt gegen Frauen. Eine niedrige Hemmschwelle, wann setzt man Gewalt ein, wann ist es legitim? Ablehnung des Rechtsstaates, Extremismus, Parallelkulturen. Das sind diese kulturellen Werte und das sind Hardcore-Werte. Ich rede nicht über, wir müssen das gleiche essen, das gleiche glauben, das gleiche ansehen. Ich rede über die essentiellen Werte unserer Gesellschaft. Und so funktioniert das am Schluss. Es sind kulturspezifische Prägungen, die führen häufiger zu Einstellungen, Haltungen, Eigenschaften, die die Wahrscheinlichkeit für Straftaten erhöhen. Und das sehen Sie in den Zahlen. Das ist das, was Sie in den Zahlen sehen. Gut. Ich mache hier einen Punkt und zeige Ihnen nur einmal die Lösungen. Das ist eine eigene Diskussion, da kann man viel dazu sagen, dass Sie es einmal gesehen haben, 18 Maßnahmen. Ich plädiere natürlich dafür, dass diese Zahlen, dass die öffentlich sind, dass die zugänglich sind für die Politik und die Öffentlichkeit, weil das bis jetzt aus meiner Sicht noch nicht gewährleistet ist. Ich starte hoffentlich im Mai, im Juni ein Projekt mit einer Webpage, die dann sich hoffentlich Spenden finanziert. Und da werde ich so lange, weil da jetzt viel Arbeit drin steckt, viel Know-how, wie man das macht, werde ich diese Zahlen versuchen, auf der Webpage jährlich zu veröffentlichen. Für die Länder, das ist jetzt so ein Projekt, wo ich sehr optimistisch bin, das auf die Beine setzen zu können. So. Ich bin dafür, dass man das individuelle Asylrecht abschafft. Und da kriegt man ja auch eine Welle von Kritik bis Hass, bis alle möglichen Vorwürfe. Warum? Mir geht es ums Recht. Das Problem ist das Recht. Die europäischen Gerichte haben ein Recht geschaffen, ein Recht. Und diese Kleinigkeit mit dem Recht, die hat es halt in sich. Und da sind wir auch, haben ein Alleinstellungsmerkmal auf der Welt. Es ist ein Recht. Und dieses Recht bedeutet, das kann man zur Not einklagen. So. Und abgesehen von der Schwierigkeit, das wirklich festzustellen, ob hier eine Person berechtigt ist oder nicht, lassen wir das mal beiseite, da wird auch viel getrickst und so weiter. Aber das Recht heißt, und so sagen das dann die Rechtsexperten auch, es ist egal, ob die Person gefährlich ist. Es ist egal, ob die Person, ob wir die aufnehmen können, ob das Problem, es ist ja ein Recht. Und das ist falsch. Und da sage ich, und da sitzen europäische Gerichte, die wollen gute Menschen sein, die seit 20 Jahren an der Schraube drehen und denen immer neue Rechte einfallen und was man noch machen muss und noch machen muss. Und das hat sich weit entwickelt, weg von der Flüchtlingskonvention, von dem, was wir ursprünglich mal unter Asyl verstanden haben. Da haben wir verstanden, Krieg und wir helfen den Nachbarländern. Selbstverständlich. Aber es ist niemand damals auf die Idee gekommen, wir laden die ganze Welt ein und sagen, die haben alle ein Recht, jetzt zu uns zu kommen. Und dieses Recht ist das Problem. Ich habe nicht mal was dagegen, wenn verfolgte Menschen kommen. Aber das Recht ist das Problem. Das Recht, europäische Gerichte übersteuern die Länder. Und ich finde, Migration ist etwas, und wie gesagt, ich bin für humanitäres Engagement. Ich finde, man soll Menschen, die verfolgt sind, helfen. Aber das müssen wir entscheiden. Das kann nicht durch ein Recht übersteuert werden, und dass wir dann gar keine Möglichkeit mehr haben, dagegen zu steuern. Und das ist die Situation, die wir jetzt haben. Deswegen bin ich dagegen. Ich finde, man sollte die Abklärung von Asyl, sollte man aus einem ganz einfachen Gedanken, gesunder Menschenverstand, sollte man an der Grenze oder außerhalb des Staates machen. Warum? Ich bringe mal das Beispiel, wenn Sie eine Hochzeitsparty machen, Sie würden doch nie auf die Idee kommen und sagen, es können erstmal alle reinkommen und dann überlegen wir nachher, wer hat eine Eintrittskarte. Würden Sie doch gar nicht auf die Idee kommen, das ist so ein absurder Gedanke. Und natürlich, wenn die Menschen in meinem Land sind, das ist auch verständlich, und sie haben keine Berechtigung, dass sie dann bleiben wollen. Das ist ein falscher Anreiz. Gut, letzter Punkt, und dann höre ich, ich habe zu lange geredet, ich sehe schon. Dafür werde ich auch gesteinigt, Ausbürgerung als repressives Instrument. Warum sage ich das? Es geht mir um eine gesellschaftliche Balance bei der Frage. Einbürgerungen sind ein sehr, sehr gutes Mittel, um Integration zu fördern. Ist wirklich so. Menschen, die sich engagieren in der Gesellschaft, dass die dann auch Bürger des Staates werden, partizipieren, ist ein sehr gutes Instrument. Aber ich finde, wenn zum Beispiel jemand eingebürgert ist und dann schwere Straftaten verübt, Menschen umbringt, Frauen vergewaltigt, dann kann man das Recht auch verlieren. Und mir geht es nur um die Balance. Um die Balance. Ich finde, man kann als minimale Integrationsleistung kann man verlangen von Menschen, die den Pass bekommen, dass sie keine Menschen umbringen. Ich glaube, das darf man verlangen. Und wenn sie es dann trotzdem tun, dann finde ich, ist es auch richtig, dass sie den Pass wieder entzogen bekommen, weil man hätte die ja auch nicht eingebürgert, wenn wir gewusst hätten, in 5 Jahren bringen die jemand um. Hätte man ja auch nicht gemacht. Und es geht mir um die Balance. Das soll man bei schwersten Straftaten machen. Und das wird nicht in der Summe etwas bedeuten, aber es ist eine wichtige Signalwirkung. Weil jetzt ist es so, wenn Sie einen Pass haben oder ein Aufenthaltsrecht, egal was Sie machen, Sie können im Land bleiben. Das ist das falsche Signal. Und ich kann das als Doppelbürger und Eingebürgerter, als Deutsch-Schweizer und identifiziere mich mit meinem neuen Heimatland stark, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Menschen umgebracht hätte, und dann würde man mir sagen, jetzt hast du den Pass verwirkt, ich würde doch nicht auf die Idee kommen, mich zu beschweren und sagen, das ist ungerecht. Und da sieht man doch, wie verschoben diese ganze Diskussion ist. Gut. Das Grundkonzept, was ich hier vertrete, das ist, ich will es Ihnen einfach nur sagen, ist, ich nenne es intelligente Migration. Das heißt, 3 Elemente fördern. Die Menschen, die sich einbringen, die vielen Ausländer, die sich integrieren, und das wirkt, sind wir herzlichst willkommen, und denen, die sollen wir fördern. Da reden wir von Spracherwerb, da reden wir davon, dass Bildungsabschlüsse anerkannt werden. Da können wir viel mehr. Da sitzen qualifizierte Menschen in der Pflege und überall, die 8 Jahre keine Zulassung bekommen und die sich engagieren. Das kann man viel einfacher machen, dass man es anerkennt. Berufsabschlüsse anerkennen. Dass wir dafür sorgen, dass diese Menschen nicht diskriminiert werden wegen ihrer Herkunft. Da ist alles gut. Fördern. Und dann müssen wir fordern. Wir müssen die zentralen Elemente unserer Demokratieverteidigung fordern. Das heißt, die zentralen Elemente sind Gewalt und Sexualkriminalität, sind Extremismus, sind Diskriminierung von Frauen und anderen gesellschaftlichen Gruppen, ist Ablehnung des Rechtsstaates, parallele Kulturen. Die müssen wir fordern, das tun wir viel zu wenig. Und dann müssen wir die dagegen verstoßen, schwer verstoßen, da sind die roten Linien. Und die haben dann, wenn sie sagen, wir wollen den Koran und die Scharia in dem Land haben und wir haben Parallelkulturen und halten uns nicht an die Gesetze, die sollen das Land verlassen. Damit wir auch zum Fordern am hinten dran eine Konsequenz haben. Und das funktioniert nicht. Es funktioniert der Zugang nicht gut und es funktioniert der Korrekturmechanismus nicht gut. Und das sage ich, intelligente Migration fördern, fordern, rote Linien verteidigen. Und mein Schlusssatz ist, es ist überhaupt gar kein Gegensatz, vehement sich einzusetzen gegen Rassismus und gegen Diskriminierung von Ausländern, vehement dafür einzusetzen und gleichzeitig konsequent sich dafür einzusetzen für die Bekämpfung der schwerwiegenden Migrationsprobleme. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Ja, Frank Urbaniok, großartig. Ein tolle Zahlen, tolle Überlegungen. Man spürt, dass du dich seit Jahren mit dem Thema auseinandersetzt. Ich möchte ein paar Fragen stellen. Oder das, was ich halt immer interessant finde, wir hatten kürzlich eine große Studie, diese Motra-Studie aus Deutschland, die vor allem den Islam untersucht hat, kulturspezifische Prägungen ein bisschen vertiefen. Du hast den Islam erwähnt, aber wie wichtig ist diese Religion oder ist die Herkunft aus bestimmten Islamgebieten wichtiger als die Religion an sich?
Ja, du hast es richtig gesagt, es sind bestimmte, man kann sagen, islamische Traditionen sind ja nicht alle. Wir haben im asiatischen Raum islamische Staaten und da sehen wir bislang, es gibt Leute, die sagen mir, das ist bislang, es wird sich ändern, das weiß ich nicht, aber bislang sehen wir eben diesen Zusammenhang nicht mit erhöhten Gewaltraten. Und es gibt eine, man kann sagen, aggressive Interpretation des Islam, und die aggressive ist, wir sind die Gläubigen, das sind die Ungläubigen, man lehnt zentrale Werte ab, da reden wir von der Trennung von Staat und Religion, ich habe sie angesprochen, eine große zivilisatorische Errungenschaft, es geht um die Gleichheit, um die Gleichberechtigkeit von Frauen und Männern. Also da werden zentrale Werte werden angegriffen. Und es ist mir eigentlich egal, ob das eine Religion oder eine politische Ideologie ist. Die ist natürlich zentral gegen den Kern unserer demokratischen Werte geschaffen. Und man darf sich da auch nicht vertun. Das sind nicht Gruppen, die dann das, wenn man sagen, freizeitmäßig betreiben. Wir wissen, da gibt es zum Beispiel auch arabische Länder, die viel investieren, auch an Universitäten, Lehrstühle schaffen. Also da ist ein Plan, also da, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber da sind natürlich auch, man kann sagen, Plan oder da gibt es eine politische Agenda dahinter. Und die ist natürlich ganz klar, dass es einen Unterschied, einen eklatanten Unterschied zu zentralen Werten gibt. Und da gibt es Menschen, die vertreten das. Und ich weiß, dass es auch so ist, dass es Moscheen gibt, in denen die Menschen dann radikalisiert werden, aufgehetzt werden, in denen auch gesagt wird, setzt euch zur Wehr, bis hin, dass ich weiß es, ich gucke ja viel hinter die Kulissen, ich sehe ja viel, ich sehe sehr, sehr viel. Und dass auch gesagt wird, trag Messer im Ausgang. Und das alles sind Dinge, die müssen wir zurückdrängen. Und wir müssen sagen, Menschen, die bei uns leben, ich würde nicht mal sagen, die müssen ihre Religion, das ist gar nicht mein Punkt, sie müssen die zentralen Werte, die bei uns die Hardcore-Werte sind, die müssen sie akzeptieren. Das ist zum Teil in Teilen dieser islamischen Tradition, denke, nicht gewährleistet.
Das Interessante finde ich, du hast auch von der zweiten Generation gesprochen. Wir hatten sehr oft gute Erfahrungen, dass spätestens die zweite Generation fast noch besser integriert war als die erste. Ja. Das war bei den Italienern so, bei den Griechen, Spanien und so weiter. Es ist auch bei zum Beispiel Personen aus Asien ist es so, oder? Sehr oft. Nicht, ja. Sie sind teilweise auch erfolgreicher an Gymnasien, in der Berufslehre, an der Universität. Aber eben oft aus den gleichen Ländern, die du erwähnt hast, gibt es Zahlen von Ruud Koopmans oder eben auch diese Motra-Studie, die zeigt, dass die zweite Generation und sogar die dritte nicht besser, teilweise sogar schlechter integriert ist und noch extremere Gedanken hat zu Scharia, zu Frauengrundrechten oder weiter. Warum? Was läuft da schief?
Es ist genauso, wie du sagst, und auch da sage ich wieder differenzieren. Es gibt in der Tat gerade sehr, sehr erfolgreiche Migrationsgeschichten mit der zweiten und dritten Generation. Du hast es angesprochen. Mhm. Das sehen wir, man kann auch in andere Länder, man kann in die USA gucken, in europäische Länder. Es gibt viele Erfolgsgeschichten und die sind ja super. Und deswegen ist ja das mit den überproportionalen Kriminalitätsraten so eine ganz gute Benchmark. Da kann man sagen, das ist ja die Stunde der Wahrheit. Da kann man sehen, ist das Problem nicht mehr vorhanden oder ist es noch vorhanden? Und mit der zweiten und dritten Generation ist es so, es gibt die, die sich in der Tat integrieren wollen, die dann auch oft beruflich wirklich erfolgreich sind, die gibt es. Und wenn man Prägungen hört, dann denkt man immer, ja, Prägungen, klar, wenn man in dem Land ist, dann wird man geprägt, jetzt ist man hier, dann wird man halt anders geprägt. Und das ist zu kurz gedacht, weil es gibt das, was ich nenne, es gibt eine Anschlussfähigkeit an die kulturellen Prinzipien. Und man kann sich dafür entscheiden, kann sagen, ich integriere mich hier oder, und das ist die Akzentuierung, die wir unangenehmerweise sehen, dass sie sagen, unsere Kultur ist aber die bessere. Ist die bessere. Wir sind die Härteren, wir sind die Überlegenen. Das ist diese verweichlichte westliche Lebensart, gegen die positionieren wir uns erst recht. Und da sehen wir in der Tat, das wird zum Teil akzentuiert in der zweiten, dritten Generation. Da sind auch in den Familien, ich habe ja so Fälle gesehen, da ist dann der Bruder ist dann der größte Verfechter, dass die Schwester auf gar keinen Fall einen Deutschen oder einen Schweizer als Freund haben kann und dann an Leib und Leben bedroht ist. Und da sehen wir diese ganzen Effekte. Das kann an Spin in der zweiten, dritten Generation zunehmen. Und ich mache es mir ja immer einfach. Ich sage, wir haben doch ein Interesse, das zu überprüfen, ob es so ist oder ob es nicht so ist.
Genau.
Und deswegen sieht man es ja, wenn die Zahlen morgen runtergehen und wir sagen, das Problem gibt es nicht mehr, bin ich der glücklichste Mensch. Aber ich sage, wir dürfen doch nicht die Augen zumachen und sagen, die Problematik gibt es gar nicht. Wir dürfen gar nicht hingucken, die haben einen Pass, das dürfen wir doch nicht machen. Und es ist so, wie du sagst, es gibt die beiden Möglichkeiten. Und die das nicht wollen, wo sich die Problematik akzentuiert, die mit den weiter erhöhten Kriminalitätsquoten, da müssen wir doch handeln.
Was muss man handeln? Was würdest du, weil das ist dann schon schwierig, weil die zweite Generation ist auch oft dann eben eingebürgert, oder? Ich meine, da hast du vorgeschlagen, muss man vielleicht ausbürgern oder so. Ja. Aber wohin? Weil die sind hier aufgewachsen, wäre ganz schwierig.
Ja, also ich fange mal mit dem härtesten und umstrittensten Punkt der Ausbürgerung an. Natürlich, ich weiß, das ist natürlich für manche ist das verbrannte Erde, dass man das überhaupt thematisiert. Und du sagst es richtig, da sagt man ja, wo sollen die dann hin und die können doch nicht ins Land. Da sage ich dann, je nachdem, was vorgefallen ist, das hätten sie sich früher überlegen sollen. Also ist die Frage, das ist eine Frage von Konsequenzen. Und ich rede ja, ich mach's mal konkret, ich habe die Fälle ja im Buch, du kennst es ja drin. Das sind die Fragen, da hast du einen 18-Jährigen, der hat mit 18 schon 40 Straftaten. Mhm. Und sagen wir ernsthaft, weil wir die Frage gar nicht stellen dürfen, weil wir das gar nicht Thema, und das sind ja noch Leute mit zwei Staatsbürgerschaften, die könnte man ja sozusagen noch ins Land.
So, Problem ist es nur, wenn jemand nur etwas hat.
Ja, oder? Ja, genau. Und selbst da kann man, finde ich, kann man diskutieren. Aber sollen wir sagen, die Frage darf man gar nicht aufwerfen bei jemandem, der mit 18 Jahren schon 40 Straftaten hat und wir müssen jetzt die nächsten 50 Jahre warten, dass er 200 weitere sammelt? Das, nein, das stimmt in der Verhältnismäßigkeit nicht. Und da müssen wir, würde ich sagen, also ergebnisoffen diskutieren. Und ich weiß es ja, das trifft ja für die Ausbürgerung zu. Es betrifft ja nicht nur die Ausbürgerung. Es betrifft ja generell das Signal, wenn Menschen sagen, egal was ich mache, ich weiß, ich kann im Land bleiben. Ich nehme ein anderes Beispiel, was zahlenmäßig auch relevant ist. Das sind die, wo man weiß, die können nicht ausgeschafft werden. Mhm. Zum Beispiel unsichere Drittstaaten.
Genau.
Und unsichere Drittstaaten heißt ja nicht, dass diese Person an Leib und Leben gefährdet ist.
Nein, sondern das
ist wie eine sozusagen ein Gießkannenprinzip, so wie ein Schirm, der aufgespannt wird. Und das ist ein ganz fatales Signal. Und da könnte man ja noch sagen, durchdiskutiert, da kann man sich auch überlegen, wenn man den ins Land nicht zurückbringt, es ist doch das falsche Signal, dass die Person weiß, egal was ich mache, ich kann in der Schweiz bleiben. Das ist das falsche Signal. Dann ist es ja noch besser, wenn man dann einen Vertrag mit einem Nachbarland macht und sagt, der Warteraum ist aber nicht hier in der Schweiz, sondern ist woanders als Signal. Mir geht es um das Signal. Mhm.
Dazu müsste man aber, du hast die Gerichte erwähnt, oder? Dazu müsste man die Europäische Menschenrechtskonvention ändern, auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte überarbeiten. Da gibt es jetzt 9 Länder, die das wollen. Die Schweiz hat da nicht mitgemacht, Deutschland auch nicht. Aber kürzlich hat man im Parlament gesagt, ja, wir finden es nicht so schlecht, dass da etwas geht. Aber mitmachen wollen wir nicht. Also ist das, ich meine, der Weg ist wahnsinnig lang, bis man das reformiert hat, weil man hat es natürlich eingeführt nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Eindruck einer humanitären Katastrophe auf unserem Kontinent, die völlig mit der heutigen Situation nichts mehr zu tun hat. Also müssen wir da 10 Jahre, 20 Jahre reformieren, oder?
Ja, ich finde eben nicht. Also ich finde, da habe ich auch so ein paar einfache Prinzipien so generell. Ich sage immer, wenn das Ergebnis einer Regel falsch ist, oder das Gesetz, wenn es falsch ist, dann kann das Gesetz oder die Regel nicht richtig sein, wenn das Ergebnis falsch ist. Und mit der Reformierbarkeit, das ist natürlich in Europa so, der Treiber für die Diskussion sind ja 2 Dinge. Der eine Treiber ist der Machtverlust der etablierten Parteien. Denen steht das Wasser bis zum Hals und deswegen sagen sie, man muss irgendwas machen, so geht es nicht weiter. Der zweite ist, dass wir Parteien haben, die das Thema ganz vorne auf die Agenda setzen und die dann, muss man sagen, wo wir in allen europäischen Ländern eine sehr polarisierte Diskussion bekommen. Das setzt die Politik unter Druck. So. Das heißt aber noch nicht, dass diese Sachen geändert werden, sondern man sieht in Europa, das dauert so lange. Also ich setze überhaupt nicht da drauf. Du hast gesagt, einige sagen, finde ich gut, aber halte ich mich raus. Da sage ich, die Schweiz ist ja vergleichbar in einer günstigen Position.
Wir immer 6 Jahre, 10 Jahre hinten rein sind.
Nicht nur deswegen, weil wir nicht in der EU sind. Das wollte ich damit sagen. Genau.
Wir können noch selber entscheiden.
Ja, und wir nur im Europarat sind. Und das heißt ja nicht, dass wir auf Konfrontationskurs gehen müssen in allen Fragen. Aber ich glaube zum Beispiel dieser Punkt, dass wir sagen, wir übernehmen nicht, also wir übernehmen zum Beispiel das alles, was europäisches Asylrecht ist, übernehmen wir nicht automatisch. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn man dazu eine Volksabstimmung machen würde, ich würde sagen, die würde man wahrscheinlich noch gewinnen. Und mir geht es ja nicht darum, das Humanitäre rauszukippen, sondern die Nebenwirkungen. Und ich glaube, es muss was passieren, das sage ich auch immer, weil wenn wir diese Probleme nicht lösen, die Schäden sind gigantisch. Mhm.
Du hast die kulturellen Prägungen betont, die eine große Rolle spielen. Was hältst du dann von einem Kopftuchverbot, insbesondere zum Beispiel für Kinder oder Mädchen, bis in die, an der obligatorischen Schule oder so, weil das ja eine kulturelle Komponente wäre. Und in Österreich führt man es jetzt ein, in Frankreich hat man es eingeführt, mit, so wie ich gelesen habe, Resultaten, die nicht so schlecht sind. Also diese Mädchen machen jetzt höhere Schulabschlüsse, sind eher berufstätig. Ja, was hältst du davon?
Ich halte dazu, ohne mich jetzt vor eine Antwort zu drücken, es hat Vor- und Nachteile. Den Nachteil, den ich da empfinde, ist grundsätzlich, dass wenn man sagt, das ist eine religiöse Gesinnung, ein religiöses Zeichen, dass man das wie zensiert. Das ist das, was mir grundsätzlich nicht gefällt daran. In einem liberalen Verständnis von einer liberalen Gesellschaft. Aber, jetzt kommt das Aber, wir sehen in der Praxis, dass es offensichtlich den Mädchen, den jungen Frauen hilft, die über das Kopftuch, geht ja nicht nur ums Kopftuch tragen, sondern in eine Rolle gezwängt werden und in eine auch sagen wir Selbstbild gezwängt werden, das hochrepressiv ist. Und wenn es dafür hilft, und wir haben Anzeichen dafür, dass es helfen kann, dass man sozusagen nicht die Nachahmung, also die werden ja zum Teil unter Druck gesetzt und es gibt auch die, die das dann selber und sehr stark vertreten. Und da, glaube ich, hat es günstige Effekte. Und dann ist es auch ein Zeichen, würde ich sagen, insgesamt, du hast es gesagt, dieser Islam, dieser islamistische Islam, der ja weiter verbreitet ist, man sagt immer, das ist nur eine ganz, ganz kleine Gruppe, die ist nicht so klein. Es gibt die, die betont sich distanzieren von diesen Radikalen, die sagen, wir leben hier im Land, wir müssen die Werte akzeptieren. Und weil wir in dieser Wertediskussion aber noch sind, glaube ich, am Schluss würde ich sagen, überwiegend ist es ein gutes Zeichen, weil wir damit deutlich machen, weil das so viel transportiert, dass wir da die Werte, die dahinter stehen, verteidigen wollen. Was mir, letzter Punkt, nicht gefällt daran, wie es immer mit den Symboldiskussionen ist. Also okay. Kopftuch, und das kann man gut verstehen, da werden Emotionen und da gibt es sicherlich auch unehrenhafte Motive, wo Leute dagegen Sturm laufen. Das ist das, was ich schwierig finde und ich setze ja viel mehr auf diese Maßnahmen da, weil die viel mehr Durchschlagskraft haben, als am Schluss das Kopftuch, ja oder nein.
Aber viele von deinen Maßnahmen gehen halt nicht auf die Kultur, weil das natürlich schwierig ist. Du hast es ja erwähnt, wir im Westen haben auch ein paar Jahrhunderte gebraucht, bis es klar ist, dass wir nicht mit Messer aufeinander losgehen. Und wir machen sie auch.
Den meisten.
Und wir machen sie auch nicht deshalb nicht, weil es im Strafgesetzbuch steht, sondern weil wir es nicht machen, weil es eine kulturelle Norm ist. Aber was könnte man da, du sagst halt einfach, wir müssen schauen, wer zu uns kommt, aber wie soll die Entwicklung dann sonst weitergehen?
Ja, ich bin ja immer, ich würde sagen, ich habe ja immer so einen Versuch, das pragmatisch zu sehen, das quasi nicht von großen Werten und Sonntagsreden zu kommen, sondern was kann man, wo, an welchen Stellschrauben kann man drehen? Und das ist sozusagen nicht der große visionäre Wurf und der große, wir ändern die Welt und
kulturelle Theorie oder so.
Kulturelle Theorie, sondern ich frage mich, was kann man machen? Und das Konzept, so wie es ja ist, es ist schon mal sehr gut, die Zahlen zu veröffentlichen. Das bringt schon mal einen Boden in die Diskussion. Dann ist es in der Tat so, sage ich, die Zahlen sind auch wichtig für die Frage, wer kommt ins Land. Und jetzt machen wir es ja so, dass wir sagen, es spielt überhaupt keine Rolle. Gar keine Rolle.
Das hat jeder ein Asylrecht.
Spielt keine Rolle. Und da sage ich, das müsste doch eine Rolle spielen. Das müsste doch zumindest, wenn wir wissen, es kommen Menschen aus hochproblematischen Ländern, wo wir 10-fach erhöhte Kriminalitätsraten haben.
Aufgrund der kulturellen Prägung und so weiter ist es bekannt. Ja.
Und das da müsste ich einen guten Grund haben oder ich müsste dann besonders genau prüfen. Aber ich kann doch nicht sagen, das spielt gar keine Rolle. So, dann bin ich bei den Fragen, also da sind wir bei mehr Steuerung ins Land. Dann Abschaffung des Asylrechts, sage ich, dass wir sagen können, wir machen Kontingente, wo wir die Leute auch wirklich willkommen heißen, wo wir sagen, da können wir hinterstehen, das können wir integrieren. So, das ist ein weiteres Element. Dann sind wir beim Korrekturmechanismus. Die Menschen, die auffallen, die gegen unsere Werte verstoßen, die schwer kriminell werden, dann muss man eben reagieren. So setzt sich das aus verschiedenen Elementen zusammen. Da sage ich ganz pragmatisch, ich muss keine Gesinnungsprüfung schließen, ich muss nicht überlegen, was hat der im Kopf, sondern die Menschen, die schwer gegen unsere Werte verstoßen, die fallen auf. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Es ist immer die Diskussion, da sieht man in Deutschland Attentäter, dann heißt es, Attentäter hat sich 10 Jahre radikalisiert. Da frage ich immer.
Haben wir 10 Jahre zugeschaut?
Was ist in den 10 Jahren passiert? Hat das niemand gemerkt? Und ich weiß ja, was ist. Natürlich merken das Menschen. Es merken Lehrer in der Schule, es merken Nachbarn, die merken das. Aber die werden einen Teufel tun und werden sagen, ich spreche denen da drauf an. Dann haben sie noch einen Rassismusvorwurf. Vielleicht ist es gefährlich. Und da fehlt eben, ich würde sagen, die Zivilgesellschaft, die sagt, nein, wir verteidigen unsere zentralen Werte. Wir wollen nicht jemand haben, der sagt, ich will die Scharia und den Gottesstaat und die Ungläubigen haben den Tod verdient. Ich will das nicht. Ich interveniere in der Linie mit Polizei, mit Behörden zusammen und den vielen, vielen integrierten Ausländern, das sage ich ja immer, die sollten ja an erster Stelle stehen, dass sie mit dem unzufrieden sind. Und da können wir, ich nenne das immer, Integrationsdruck erhöhen auf die zentralen Werte. Und das tun wir viel zu wenig.
Das ist Bern einfach gewesen.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG. Ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch